ARD Sounds.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Sie ist einfach hübsch. Wunderschön.
Ihr Vater war damals ein mega Anker für sie.
Na, 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 da, na.
Portofrei, Weißes Haus, Oval Office.
Es ist geil, wenn du mit deiner Stimme spielen kannst.
Whitney Houston lässt grüßen.
Die schreit den Plattenkäufer an.
Sie nimmt sich, schnappt sich ein Fahrrad, Sonnenbrille, Käppi und fährt dann durch Frankfurt oder fährt die unterschiedlichen DJ-Stationen an.
Du merkst einfach, was da an Erfahrungen und Erlebnissen dahinter steckt.
Also das ist einfach pink. Also sie ist einfach ein Unikat.
Ich bin Katharina Heinius, hallo. Das petrolfarbene Meilensteine-Logo färbt sich heute pink. Und das nicht aus Scham, wie die junge Alicia Beth Moore als Jugendliche in einem Feriencamp, weil ihr ein gleichaltriger Junge einfach kurz die Hose runtergezogen hat und sie hatte was? Nichts drunter. Und auch nicht wegen Mr. Pink aus Reservoir Dogs. Beides Gründe, warum sie so heißt, wie sie heißt, Pink. Und die Farbe so unfassbar viel mehr Coolness bekommen hat, als sie von Barbie je hätte bekommen können. Wir sprechen heute eine Stunde über Pink mit dem Ausrufezeichen im Namen und über ihr viertes Studioalbum. 2006 ist es erschienen, mit Erscheinen dieser Meilensteinfolge vor 20 Jahren. I'm not that. I'm not dead. Ich bin nicht tot. Just floating. Ich schwebe nur. Eine ganz bewusste Ansage an die vielen Kritiker. Das Vorgängeralbum Try This war gefloppt. Jetzt war sie zurück. Noch stärker, noch rebellischer, noch deutlicher. In Stupid Girls macht sie klar, dass es für junge Mädchen aktuell keine guten weiblichen Vorbilder mehr gibt. Und die, die es sein könnten, kümmern sich nur noch um Schönheit, Shopping und Partys. Stupid Girls auf der einen Seite, 'cause I can, weil ich es kann, auf der anderen Seite. Ich bin ein wandelnder Konflikt, sagt Pink über sich selbst. Widersprüche im Innern wie im Außen gibt's auch in Leave Me Alone, lass mich allein. I'm lonely, ich bin einsam. Ja, was denn jetzt, denkt sich der ein oder andere. Na klar, ein Song gemeinsam mit ihrem Vater Jim. I have seen the rain.
I have seen the rain. I have felt the pain. I don't know where I'll be tomorrow. I don't know.
Musik, etwas, das für beide so viel mehr ist als nur aneinandergereihte Töne. Sie ist Stütze, Halt und Hoffnung. Und um Victor Hugo zu zitieren, Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Ein offener Brief an den damaligen US-Präsidenten George W. Bush. Dear Mr. President.
How do you sleep while the rest of us cry?
Kommt gern mit uns mit. Wir machen jetzt eine kleine Entdeckungstour durch dieses wahnsinnig vielseitige Pink-Album. Es geht um Pinks Familie, um Haltung, um besondere Herausforderungen im Leben, die uns zu Höchstleistungen anspornen können. Mit mir im Studio ist eine ebenso starke wie vielseitige Frau, die den ganzen Musikzirkus gut kennt und auch schon mitgezaubert hat. Franka Morgano, die Frontfrau von der 90er Eurodance-Formation Magic Affair. Hallo Franka.
Hallo Katharina.
So, du hast auch Power. Das bist du, Franka.
Ja, genau, das bin ich.
Leider nicht mit uns im Studio, sondern rund 200 Kilometer weit weg ist uns zugeschaltet aus Stuttgart mein lieber Kollege aus der SWR1 Musikredaktion, Jochen Stöckle. Hallo Jochen.
Hallo ihr zwei, hallo Franka, hallo Katharina.
Hi Jochen.
Wie schön, danke, dass ich dabei sein darf.
2006 ist I'm Not Dead von Pink erschienen. Auch ein krasser Titel, wenn man sich die weltpolitische Lage anschaut. Allem voran natürlich der Irakkrieg, der seinen traurigen Höhepunkt erreichte. In den USA rund um Präsident George W. Bush wuchs die Kritik massiv. Am 9. Oktober führte Nordkorea erstmals einen Atomtest durch. Der Libanon-Krieg zwischen Israel und der Hisbollah dauerte etwa einen Monat. Das Resultat: tausende Tote und eine große Zerstörung im Libanon. In Deutschland hatte im November 2005 gerade Angela Merkel als Bundeskanzlerin übernommen. Die Fußballfans waren aus dem Häuschen. WM im eigenen Land mit Megastimmung, Spitzenwetter und einem dritten Platz war das Sommermärchen perfekt. Herbert Grönemeyer lieferte mit Zeit, dass sich was dreht, den offiziellen deutschen WM-Song. Von den Fans gern gesungen, auch die Sportfreunde Stiller, die Sporties. Seitdem weiß auch jeder, wann Deutschland Weltmeister wurde.
54, 74, 90, 2006, ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Für Nicht-Fußballfans gab es auch was wirklich Cooles auf die Ohren. Vom britischen Produzentenduo Matterfix. Und ja genau, das ist Marlon Rudette. Und hier sind wir auch gleich direkt im Spannungsverhältnis, in dem sich Pink Mitte der 2000er auch wiedergefunden hat. R&B, Rock, was soll's werden, wie soll's klingen, alles war möglich. Jochen, nimm uns mit, was war bei Pink ganz persönlich los Mitte der 2000er?
Pink war 25 und war mittendrin in einer bereits riesigen Karriere. Den Titel des Albums I'm Not Dead hat sie angeblich gewählt, und das ist wirklich, das ist ein wildes Zitat, pass auf. Pink hat das Album anscheinend nach einer Erleuchtung über Verantwortlichkeit des Erwachsenenlebens und die Realität des Alltags benannt. Also um es vielleicht kurz zu paraphrasieren, sie hat gerafft, Kindheit ist vorbei und jetzt wird's mal richtig ernst, Freunde. Und wir kommen später noch dazu, was dieses I'm Not Dead alles zu bedeuten hat, gibt's mehrere Geschichten drüber. Sie kommt selber aus einer etwas schwierigeren Familie, Eltern haben sie scheiden lassen, da war sie so 19 Jahre alt, hatte mit der Mutter keine gute Beziehung, sie war ein totales Papakind und hat darunter gelitten, dass die eben getrennt waren. Als Kind war sie Asthmatikerin, die Eltern hatten die Idee, wir schicken die zum Gesangs- und Tanzunterricht, dann kriegt die eine bessere Atemtechnik.
Ja klar, also ja, damit sie ihre Stimme aufbaut.
Ja, und das war halt mega schlau, weil dadurch hat sie auch ihre Stimme gefunden und die Eltern, vor allen Dingen der Vater, der selber ja auch Musik gemacht hat, hat herausgefunden, hey, die kann mega gut singen, und dann ist die schon als Kind in Gospelchor gegangen und hat da schon gesungen, eben mit dem Vater auch viel Musik gemacht und auch aufgetreten. Dann mit 14 war sie schon in Clubs und ist da aufgetreten auf der Bühne.
Da ist sie zu Hause ausgebüxt.
Das auch noch, genau, ist mehr oder weniger abgehauen. Im Fever ist sie aufgetreten, ein Club in Philadelphia, da war sie Tänzerin und Background-Sängerin. Und dann 1996 hat sie mit zwei anderen Mädels Choice gegründet, eine R&B-Band, und auf die wurde dann L.A. Reid aufmerksam. Einer der wichtigsten Namen der amerikanischen Musikindustrie. Der ist Produzent, hat als Autor geschrieben für Madonna, Whitney Houston, Mariah Carey. Also wenn der auf dich aufmerksam wird, das heißt was. Und dann haben sie auch den ersten Song veröffentlicht, war auf dem Soundtrack zu einem Film namens Kazam drauf.
Oh, Whitney Houston lässt grüßen.
Ja, nicht nur Whitney Houston, das klingt auch nach frühen Destiny's Child oder so, ne?
Ja. Yeah.
Also es gab dann so eine kurze Girlband-Phase, aber dann 2000 hat Pink ihr erstes Soloalbum rausgebracht. Der Durchbruch war das aber nicht, der hat noch ein Jahr gedauert und zwar wieder mit einer Girls-Band oder nennen wir es eine Zusammenarbeit. Missy Elliott wurde gebeten, einen Song für den Film Moulin Rouge beizusteuern und sie baut sich eine Supergroup zusammen. Christina Aguilera, Lil Kim, Maya und die damals noch gar nicht so bekannte Pink. Und diese Coverversion von Lady Marmalade wurde zum absoluten Welthit. Aber jede rausgehauen, was sie konnte. Das ist eine gute Idee, wenn man sich so viele verschiedene Sängerinnen zusammensucht. Da versucht jede noch geiler zu sein wie die andere. Und am Ende hast du das halt. Und dann ist sie solo wirklich richtig durchgestartet mit Hilfe von der ehemaligen Four Non Blondes Sängerin Linda Perry.
Also mit der WhatsApp, ne?
Mit der WhatsApp, ja, ganz genau. Ganz genau. Die haben zusammen Musik geschrieben und das ist bei rausgekommen. Anderer großer Hit aus diesem Album war Family Portrait. Ganz wichtig, weil Familie eine wirklich große Rolle für Pink spielt, gespielt hat und immer noch spielt. Daddy, please stop yelling. I can't stand the sound. Make mama stop crying, 'cause I need you around. Das ist die Scheidungsgeschichte einfach, ne? No matter what she says, it's true.
Und remember, erinnere dich, dass ich dich auch liebe. Mhm. Ja? Also nicht nur die Mama liebt dich, sondern ich liebe dich auch.
Ja, ja. Und auch die Familie als Dritten Weltkrieg zu vergleichen, ne? Da muss schon einiges los gewesen sein bei Familie Moore zu Hause.
Und dieses heile Familienporträt dann zu besingen. Also wie sie, ich stell mir da so ein Bild vor, wie sie im Garten stehen, aufgereiht und man macht ein Familienfoto und es sieht so nach heile Welt aus, aber das war's gar nicht.
Nee. So, dann auch 2001. Das passiert alles im selben Jahr, ne? Riesenhit, neues Album und auch 2001 lernt sie Carrie Hart kennen bei einem Motocross-Rennen. Der hat an dem Tag einen schweren Unfall und sie haben sich verliebt.
Am selben Tag.
Und sie sich kennengelernt. Ganz genau. Und dann ist es so eine On-and-Off-Beziehung gewesen. Seit 2011 haben sie zwei gemeinsame Kinder und über diese ganze Zeit hinweg, bis jetzt ganz aktuell, 2026, gab es immer wieder Trennungsgerüchte. Die Trennungsgerüchte vom Februar diesen Jahres hat Pink aber schon dementiert auf Social Media, hat geschrieben, das sind Fake News. So sieht's aus.
Also ich dachte, ich hätte jetzt eine Chance gehabt, aber nein. Okay.
Hättest du ein bisschen gossipen wollen jetzt?
Ja, ich hätte sie getröstet.
Oh, why not?
Ja, ich hätte sie über die Trennung hinweg getröstet, ist doch klar. Also oft, wenn CSDs sind, komischerweise gibt es ja auch Konzerte, zum Beispiel in Köln. Und aber sie war letztens, vor ein paar Jahren war sie auch in Frankfurt und hatte an diesem CSD-Tag ein Konzert gegeben. Und ja, was sie dann immer gerne macht, sie nimmt sich, also schnappt sich ein Fahrrad, Sonnenbrille, Käppi und fährt dann durch Frankfurt oder fährt die unterschiedlichen DJ-Stationen an und denkt dann immer, sie bleibt unbemerkt, was sie auch meistens gelingt. Und dann hört man, oh, Pink war vorhin bei mir am Pult und hat mit mir geredet. Und ich so, was, das kann nicht sein, 10 Minuten zu spät. Also das macht sie ganz gerne. Sie fährt durch Frankfurt oder durch die Städte und will unerkannt bleiben und unterhält sich.
Also Franka, beim nächsten CSD deine Chance.
Meine Chance. Ich hol mir jetzt ein Fahrrad.
Aber Jochen, nimm uns jetzt nochmal mit konkret zur Vorgeschichte von I'm Not Dead.
Das war zum Beispiel die erste Zusammenarbeit mit Max Martin, unfassbar erfolgreicher Produzent, Autor aus Schweden. Dann die Themen auf dem Album, das ist viel aus ihrem eigenen Erleben. Ne? Sie hat ja auch eben das gesagt, sie hat erkannt, sie ist jetzt erwachsen und reflektiert, was ist so passiert bisher. Viel selbstreflektiertere Texte, als sie vorher geschrieben hat. Und sie hat auch mehr selber getextet in diesem Album. Und musikalisch ist im Prinzip alles eingeflossen, was sie bislang beeinflusst hat. R&B mit ihrer Girls Group da damals, ne? Hip-Hop mit Missy Elliott, diese großartige Produktionserfahrung. Oder auch eben der Folk. Ihr Vater hat Gitarre gespielt, die haben immer zusammen Mucke gemacht. Er hat ihr das Gitarrenspielen beigebracht und all das ist da drin. Und das Ganze zusammengemixt mit einer deutlichen Hinwendung zum Rock, auf jeden Fall.
Franka, was macht I'm Not Dead von Pink für dich zu einem ganz persönlichen Meilenstein?
Oh mein Gott, I'm not dead. Ja, ich bin auch nicht dead, auch wenn ich mich manchmal so fühle. Also es ist halt natürlich ihr künstlerisches Comeback und für mich, also das ganze Album, wie auch so eigentlich meistens auf ihren ganzen Alben, es ist halt ehrlich, es sind ehrliche politische Texte, es ist ihre Attitude, sie hat einen wahnsinnigen Wiedererkennungswert, sie ist auch ein Unikat. Und also sie ist authentisch und erfüllt halt nicht so wirklich die Pop-Klischees. Also das ist, wie soll ich sagen, also musikalisch und persönlich hat sie da so sich gefunden. Ne? Also das ist einfach Pink und die kann man auch nicht kopieren oder nachahmen. Also sie ist einfach ein Unikat.
Den Meilensteine-Podcast bekommt ihr jeden Montag neu in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir ein ins Album mit dem Opener. Hier sind die dummen Mädchen oder auch nicht. Das klären wir gleich. Stupid Girls. Mit ihren winzig kleinen Hündchen und ihren klitzekleinen T-Shirts. Ich liebe diese Stelle. With their itsy bitsy doggies and their teeny weeny tees. Klar, ein Zitat, ein 60er Klassiker itsy bitsy teeny weeny im Original Yellow Polka Dot Bikini. Bei uns natürlich besser bekannt als Itsy Bitsy Teeny Weeny Honolulu Strandbikini.
Es war ihr Itsy Bitsy Teeny Weeny Honolulu Strandbikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itsy Bitsy Teeny Weeny Honolulu Strandbikini. Ja, der gefiel ganz besonders dem Herrn.
1, 2, 3, na, was ist denn schon dabei?
Katharine Valente, Jochen. Ein kleiner Spaß, eine Anspielung auf die in den 60ern gewonnene Selbstbestimmung, Freizügigkeit, die jetzt durch kleine Hunde und noch kürzere Tops zum Ausdruck kommt?
Ja, ein bisschen, aber ein bisschen natürlich auch ein stereotypes Frauenbild. Das, ne, Katharina Valente hat es ja selber gesungen. Das gefiel besonders den Herren. Also so selbstbestimmt war das nicht. Man hat sich natürlich so angezogen, weil es den anderen gefallen hat. Und darum geht's ja auch bei Stupid Girls. Es geht ja darum, diesem Stereotyp zu entsprechen, möglichst anderen zu gefallen. Was an den Frauen ist denn wichtig? Große Brüste, hohe Schuhe, mega viel Make-up im Gesicht, kleine teure Handtäschchen. Das sind ja alles Äußerlichkeiten. Es geht ja gar nicht um die Frau an sich. Es geht ja nicht um die Person. Und das ist Pinks Anklage in dem Song, dass es einfach zu wenig weibliche Vorbilder gibt, die was im Kopf haben, sondern die halt einfach nur Stupid Girls sind und keine schlauen Girls. Im Video sieht man das ganz gut. Da tritt sie ja auf als US-Präsidentin unter anderem am Rednerpult. Und wenn wir gerade beim Thema Äußerlichkeiten sind, mit einer fantastischen platinblonden Haartolle, also so eine Frisur, auf die wäre Elvis neidisch gewesen. Aber die Frage ist halt, ist es alles? Ne? Schönheitswaren, Shopping, Partys, aber sonst halt, auf Englisch sagt man ein Airhead, ja, nur Luft im Kopf und leider doof. Und die Rahmenhandlung des Videos, das ist die Adressatin, das ist das eben das Stupid Girl, don't be a stupid girl, sei kein dummes Mädchen. Da sitzt nämlich ein kleines Mädchen auf dem Fernsehsessel und im Fernsehen sieht sie halt genau diese Klischeefrauen, diese Stupid Girls.
Das kleine Mädchen, das da fast drauf reinfällt.
Genau, ja. Und dann von Pink immer eingeflüstert bekommt, nein, das ist nicht cool.
Jochen, du hast schon angesprochen, das Musikvideo zum Song hat auch damals große Wellen geschlagen, hat auch einen Preis gewonnen für das beste Popvideo bei den MTV Video Music Awards. Franka, irgendwie kommt in dem ganzen Video komplett die Humorebene von Pink durch. Also sie parodiert regelrecht das Frauenbild der damaligen Zeit.
Also ich muss auch sagen, bei mir war das ja auch so. Ich wurde ja auch, also die Produzenten, als ich damals eingesungen habe, haben auch gefragt, ist die groß, hat die lange Haare? Nö. Hat die großen Busen? Nein. Hat die dicken Bobbes? Nein. Also ich habe auch keine Klischees erfüllt. Und eigentlich zu der Zeit sollte man ja die Klischees erfüllen. Und deswegen bin ich froh, dass es heute...
Das war bei dir Mitte der 90er?
Ja, genau, da mussten alle irgendwie, ehrlich gesagt, so groß, blonde, lange Haare haben und ich habe das alles nicht erfüllt. Mir hat auch mal einer gesagt von der Plattenfirma, Mensch, Franka, deine Stimme mit dem Aussehen von Britney Spears. Da habe ich gesagt, ich will aber gar nicht aussehen wie Britney Spears.
Im Musikvideo persifliert Pink auch ganz konkret weibliche Superstars in der Zeit. Ja, also Lindsay Lohan, bekannt aus dem Film Ein Zwilling kommt selten allein oder Freaky Friday. Jessica Simpson, großer MTV-Star in der Zeit. Und Paris Hilton.
Sie war enttäuscht.
Ja, aber warum?
Ja, weil Pink sie parodiert hat und sagt, wie kannst du nur und so, weil sie halt so mit dem Hündchen auf dem Arm und habda und dieses blonde vermeintliche Dümmchen und Fingernägel. Aber damals war das aber auch so in, heute ist es ja wieder so.
Ja, es kommt alles wieder.
Es kommt alles wieder.
Ich glaube, es kommt einfach alles wieder.
Also wie gut, dass Pink da mal kurz den großen Zeigefinger oben hat und gesagt hat, passt auf, wie ihr euch in der Öffentlichkeit darstellt.
Also mir wäre das alles zu anstrengend. Ich könnte mir noch so viel Mühe geben, so auszusehen, aber das wäre ja eher, dann wäre ich aber auch eine Parodie meiner selbst. Dann wird nicht normal.
Also, bleib bitte so, wie du bist, Franka.
Ich habe keine andere Wahl.
Das ist eh die beste Aussage. Also, ich habe sie damals dafür geliebt, dass sie einfach anders war, nicht so ganz ins Klischee reingepasst hat und ihr Konventionen auch vollkommen egal schienen. Das war es auch eine ganze Zeit lang in ihrem Leben, denn bei Pink gab es bei weitem nicht nur rosige Zeiten. Es war gefühlt in manchen Lebensabschnitten ein steiniger Weg. Hier ist Who Knew.
You took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. That's right. I took your words and I believed in everything you said to me. That's right.
Wer weiß, wer hätte das gedacht? Es geht um Tod, es geht um Freundschaften, die zerbrechen. Es geht auch um ihre eigene Erfahrung mit Drogen. Aber bevor wir da einsteigen, Pink hat sich hier keinen unbekannten Produzenten an die Seite geholt. Hier war kein geringerer als Max Martin am Werk, Jochen.
Das ist ein krasser Typ. Das ist immer die Frage, auf die jeder reinfällt, weil keiner drauf kommt. Wer ist nach Paul McCartney der erfolgreichste Songschreiber? Fallen dir 20 große Stars ein, aber die Wahrheit ist einfach, es ist Max Martin. 26 Nummer 1 Hit. Das ist der Produzent, der Songschreiber. In Schweden sitzt er mit seinem Studio, aber weltweit arbeitet er mit den Stars zusammen. Es handelt sich um die legendären Cheron Studios in Stockholm. Dennis Popp hat die gegründet und hat in den 90ern diesen Schweden-Sound produziert. Ace of Base, das war seine Erfindung. Und als die anderen gemerkt haben, Moment mal, das funktioniert ja weltweit, das ist ja kompletter Wahnsinn, da sind sie alle gekommen. NSYNC, Backstreet Boys und so weiter. Dann ist Dennis Popp ganz früh verstorben, Mitte der 90er schon. Max Martin, der hat damals schon bei ihm gearbeitet, hat dann weitergemacht, eigene Studios aufgebaut, mit Britney Spears zum Beispiel Baby One More Time produziert. Das war sein erster Nummer 1-Hit und anschließend ging es gerade so weiter. Er hat unter anderem geschrieben That's the way it is für Celine Dion. It's my life von Bon Jovi ist von Max Martin. Bryan Adams' Cloud Number 9 ist von Max Martin. Wirklich, wirklich krass. Und dann noch ein kurzer Exkurs zu der Art und Weise, wie er schreibt und wie er produziert. Er bei ihm zum Beispiel, wie schon bei Björn und Benny von ABBA, die haben das auch mal gesagt, der Text ist nicht wichtig. Die Wörter müssen einfach gut auf diese Melodie passen. Und genauso hat er geschrieben und hat dann zum Beispiel I Want It That Way geschrieben für die Backstreet Boys. Die Backstreet Boys kamen nach Schweden, haben den Song gehört und haben gesagt, ja, okay, aber was soll das heißen? Also, I want it that way. Which way? Ja, also, was will ich denn jetzt? Worum geht's hier? Und dann hat Max Martin zu ihnen einfach gesagt, macht euch keinen Kopf, Jungs, singt's einfach, passt schon. Und ja, und wie immer hat er recht gehabt. Millionen von Fans fragen sich bis heute, which way? Ja, es ist einfach wurscht.
Also es geht um Silben, ne, bei ihm.
Ganz genau.
Also ja. um Silben, die einen bestimmten Rhythmus ergeben. Ich habe das Gefühl, er komponiert auch gerne mit Rhythmen.
Mhm.
Und
total.
Setzt dann die entsprechenden Worte obendrauf.
Mhm.
Also ähnlich wie Herbert Grönemeyer das eigentlich auch macht, wenn er so Silben einsingt und dann erst einen Text drüber baut.
Ja, mit dem Unterschied, dass die Backstreet Boys verstanden werden weltweit. Na, egal, komm. Schlechter Grönemeyer-Witz.
Ja, aber das gibt ja, deswegen sagt man auch immer so, zum Beispiel, wenn ich komponiere, mache ich auch immer irgendwelchen Kauderwelsch-Text und dann versuche ich, und dann ergibt sich daraus etwas, was gut klingt. Da hat er, das ist schon so, ja.
Hieß nicht Yesterday irgendwann mal Nudelsuppe oder
nee,
so?
Nee, Scrambled Eggs.
Scrambled Eggs war es, genau.
Aber schön, dass du die Beatles mit in den Podcast reinkriegst, dann muss ich das nicht tun heute.
Sehr gern, für dich, Katharina, immer wieder gerne.
Jetzt mal zurück zum Inhalt.
Ja.
Ich habe schon angedeutet, es geht um Tod, um Drogen, um Orientierungslosigkeit, in der Jugend. Das ging leider schon sehr früh bei Pink los und war auch sehr heftig.
Ja, man sagt ja, also gerade bei diesem Song Who Knew passt diese Binsenweisheit. Große Kunst wird oft aus großem Schmerz geboren. Also die hat da wirklich ihre ganze Lebensgeschichte reingepackt. Die hatte als Teenager schon wirklich Drogenprobleme. Das muss man sich vorstellen. Ne? Bevor sie 15 war, schon Ecstasy, Crystal Meth und LSD konsumiert. Dann eben
Wahnsinn, oder? Ja, das muss man auch erstmal im Körper
verrückt.
Aushalten.
Ja, ja, ja.
Dass sie die Schnee überlebt.
Dann die Trennung der Eltern. Und sie ist ja so an ihrem Vater gehangen. Das war auch ganz schlimm für sie. Und dann mit 15 ist sie einfach fast gestorben, muss man sagen, denn sie wacht morgens desorientiert auf dem Boden auf, hat keine Ahnung, was passiert ist, was sie sich alles geschmissen hat am Abend vorher. Sie hat nur eine Sache realisiert, das war verdammt knapp. Und sie hat beschlossen, okay, ich höre auf mit dem Quatsch. Und gleichzeitig hat sie das Angebot bekommen von diesem DJ in diesem Club, dass sie bei der Hip-Hop-Nacht singen kann. Ja, nicht nur die Tänzerin sein, nicht nur Backing-Vocals, sondern die soll wirklich singen da. Seine Bedingung war aber, dass sie clean bleibt, dass sie aufhört, dieses Zeug zu schlucken und von da ab war Schluss mit Drogen, sagt Pink.
Sie hat, glaube ich, auch eine Therapie versucht. Also ihre Mutter hat sie in eine Therapie geschickt, aber das war wohl noch weniger erfolgreich. Und dann ist sie ja auch von ihrer Mutter zu Hause rausgeflogen.
Ja, die ist rausgeschmissen worden, mehr oder weniger. Das ist also wirklich, das war nicht witzig, diese Jugendzeit, diese Teenie-Zeit. Und ich glaube, ihr Vater war damals ein mega Anker für sie.
Mhm. Der hat sie aufgenommen,
ja.
Meine ich, genau.
Ja, genau.
Mit 19 lassen sich ihre Eltern scheiden, du hast es schon gesagt, Jochen. Das hat Pink praktisch ein Stück weit als Kind, dann als Jugendliche den Boden unter den Füßen weggerissen. Sie hat sehr an ihrem Vater gehangen, der ja auch mit ihr regelmäßig und oft Musik gemacht hat, Franka.
Ja, das stimmt. Sie hat mit ihm Musik gemacht, er hat Gitarre gespielt und gesungen. Das war so sein Anker nach dieser US Army-Zeit.
Er kam als Vietnam-Veteran,
genau,
75
zurück.
Aus dem Krieg.
Genau, und hat aber immer Musik gemacht und so ist sie eigentlich auch dazu gekommen und er hat sie halt ermutigt, das zu machen.
79 ist dann geboren. Pink geboren worden. Sie hat noch einen 2 Jahre älteren Bruder. Und Musik war für ihn tatsächlich auch so eine Art Lebenselixier.
Mhm.
Und das hat er seiner Tochter mitgegeben. Hat dann in den Veteran Homes mit ihr Gigs gespielt und ist aufgetreten.
da hat man ihr Talent ja schon erkannt. Da hat sie halt schon toll gesungen. Es gibt so Aufnahmen, wo sie ein Kind ist und singt. Das klingt schon super.
So in die Wiege gelegt.
Ja, absolut, klar. Das prägt dich.
Und weil die beiden eine so starke Verbindung über die Musik hatten, haben sie auch für dieses Album einen Song zusammen aufgenommen, in einem einzigen Take, einen, den ihr Vater geschrieben hat, I Have Seen the Rain, was ihr ganz persönlich dieser Song auf dem Album bedeutet, dass es das erste Mal war, dass ihr Vater überhaupt in einem Studio aufgenommen hat. All das erzählt uns Pink am Anfang des Songs. Hier ist also Jim Moore zusammen mit seiner Tochter, Alicia Moore.
This next song is called I've Seen the Rain. And it was written by my daddy, Mr. Jim Moore. He wrote it back in Vietnam about 40 years ago, and I grew up singing it with him at different Vietnam vet functions. It's how I learned how to harmonize and how to love an acoustic guitar. And the way that we recorded it, that was my dad's first time in a recording studio, and he always said singers don't really have to work too hard, and he changed his mind that day. But we did it live, him and I in the vocal booth together, him playing and singing and me harmonizing. One take, straight through. That was really, really a good time. It was really special to be able to record a song with my dad. The first song I ever learned. We hope you like it and we dedicate it to all the vets out there.
I have seen the rain. I have felt the pain. I don't know where I'll be tomorrow. I don't know where I'm going. I don't even know where I've been.
Da habe ich Gänsehaut.
Ich heul gleich.
Er ist echt die Grundlage für sie, ne? Das hört man richtig im Harmoniegesang.
Spend my days just searching. Spend my nights in dreams. Stop looking over my shoulder, baby. I stopped wondering what it means.
Und das machst du halt als One Take, wenn du es halt dein ganzes Leben mit diesen Menschen schon gemacht hast. Du merkst einfach, was da an Erfahrungen und Erlebnissen dahinter steckt.
The first song I ever learned, hat sie gesagt, vor einer Live-Performance. My dad was my first rockstar. I am who I am because of him. Und dann kam er auf die Bühne. Ein sehr emotionaler Song für sie, Jochen.
Ja.
Jim, ihr Vater, spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in ihrem Leben.
Absolut, absolut. Ich hab das Video gesehen von diesem Live-Auftritt, wo sie ihn auf die Bühne bittet. Und also ich kann das einfach jetzt hier einräumen. Ich habe einfach geheult. Das ist so toll und so schön. Und wenn man sich den Song anhört, also der Typ ist kein professioneller Musiker, der hat es nebenher gemacht, der hat in Vietnam an der Klampfe hat er das Lied geschrieben und am Ende, das hätte auch ein John Denver Song sein können oder Crosby, Stills and Nash. Also die Qualität des Songwritings ist irre gut, das ist richtig gut. Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, Pink ist ein Papakind. Total, ja. Mit der Mutter ja immer die schwierige Beziehung. Ich meine, die Mutter hat sie rausgeschmissen. Die war ja teilweise war ich sogar obdachlos. Aber der Vater hat sie dann halt wieder aufgenommen. Und sie spricht auch nicht gut über ihre Mutter. Sie sagt immer, es wäre eine lieblose Zeit gewesen. Und in ihrer schweren Drogenzeit mit 15, wusste sich die Mutter auch nicht mehr zu helfen. Hat sie einfach rausgeschmissen. Das heißt, ich komme da immer noch nicht drüber hinweg, dass die Mutter die Tochter rausschmeißt. Aber irgendwann, ne, denkt man, vielleicht hilft man ihr damit. Und der Vater, der hat immer auf sie geachtet, der hat auch geguckt, dass sie kein stupid girl wird, eben witzigerweise, sondern dass sie ein toughes Mädchen wird, dass sie sich verteidigen kann, dass sie ihre Frau stehen kann eben, ne, und niemanden braucht, der das für sie tut. Ein Song beschreibt diese Jugend auch ganz gut. Conversations with my 13-year-old self. Das ist ja auch auf dem Album drauf, wo sie nochmal reflektiert, wie das war, als sie eben in diese Drogenhölle da abgerutscht ist. Aber, haben wir vorhin auch schon erwähnt, es ist nicht alles schlecht. Die Eltern haben sich halt drum gekümmert, dass sie eben diese Gesangsausbildung kriegt, dass sie Tanzunterricht bekommt, auch viel Sport gemacht hat, weil sie ja eben Asthma hatte. Und deswegen ist ja auch die Pink so rausgekommen, wie sie heute ist. Das ist ja, was die auf Konzerten abreißt, ist ja völliger Wahnsinn. Die ist ja wirklich athletisch. Hat dann dazu noch, natürlich der typische Style von Pink, kurze Haare, Muckis, so ein bisschen androgyner Stil, da gab es ja dann auch immer Diskussionen drum. Kennst du bestimmt auch, Franka, ne? Mit kurzen Haaren, Frauen mit kurzen Haaren werden immer, heißt es immer so, ja, was ist mit dir los?
Genau, das stimmt, androgyn oder werden auch grundsätzlich für lesbisch gehalten.
Sofort, klar. Ja, Pink ja auch, Pink ja genauso. Weiß. Aber ich finde es geil, die spielt ja damit und hat dann selber irgendwann den Satz gesagt, sie fühlt sich so ein bisschen so als Ehrenlesbe. Das ist halt auch geil.
Ja, aber ein Journalist hat sie gefragt, ob sie lesbisch sei. Mhm. Und dann war sie so, im ersten Moment etwas schockiert. Hat sie gemeint, do you want me to be a lesbian?
Das ist auch gut, ja.
Ja, genau. Willst du, dass ich eine Lesbe bin?
Ja. Ich glaube, dass das die auch, ich glaube, die hat auch ein paar Mal, man war sich manchmal nicht ganz sicher, weil ein paar Mal hat sie einfach gesagt, ja. Weil sie einfach wurscht war.
Ja, sie kokettiert damit. Ne?
Voll, ja.
Oder auch vielleicht einfach keine Lust mehr auf diese Frage hatte.
Ja, das also, bestimmt auch, aber vielleicht auch, um darzustellen, Leute, es ist völlig egal.
Mhm.
Ja? Was ändert, also wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre lesbisch, was ändert sich denn dann?
Ja, genau.
So, ne?
Pink ist ja sowieso eine Meisterin darin, aus einem vermeintlichen Problem, einem vermeintlichen Fehler Stärke rauszuziehen und noch mehr Kraft und für zu gewinnen. Da ist Pink echt ein Vorbild. 2017 hat sie das mal ganz klipp und klar verdeutlicht auf der Bühne der MTV Video Music Awards, als sie den Michael Jackson Video Vanguard Award erhalten hat. Da hat sie eine kleine Geschichte erzählt, wie ihre eigene Tochter, die war da gerade 6, auf der Fahrt zur Schule zu ihr sagte, Mama, ich bin das hässlichste Mädchen, das ich kenne. Ich sehe aus wie ein Junge mit langen Haaren.
Tell you a quick story. Recently I was driving my daughter to school and she said to me out of the blue, Mama, I said, yes, baby. She said, I'm the ugliest girl I know. And I said, huh? And she was like, yeah, I look like a boy with long hair. And my brain went to, oh my God, you're 6. Why? Where is this coming from? Who said this? Can I kick a 6-year-old's ass? Like, what? But I didn't say anything, and instead I went home, and I made a PowerPoint presentation for her.
Pink ist also nach Hause gefahren und hat eine PowerPoint-Präsentation für sie gemacht.
Androgynous rock stars and artists that...
In der Präsentation hat sie viele Bilder von großen Rockstars eingebaut, die ihr Leben leben, ohne sich für andere zu verbiegen.
And inspire the rest of us. And these are artists like Michael Jackson and David Bowie and Freddie Mercury and Annie Lennox and Prince and Janis Joplin and George Michael, Elton John. So many artists. Her eyes glazed over. But then I said, you know, I really want to know why you feel this way about yourself. And she said, well, I look like a boy. And I said, well, what do you think I look like?
Dann hat Pink zu ihrer Tochter gesagt, sie kennt das. Sie weiß, wie sich das anfühlt, wenn andere sagen, du siehst wie ein Junge aus.
When people make fun of me, that's what they use. They say that I look like a boy or I'm too masculine or I'm too.
Sie sei zu maskulin oder ihr Körper sei zu durchtrainiert.
My body is too strong.
Sie fragte ihre Tochter, habe ich deshalb je meine Haare wachsen lassen?
She said, no, Mama. I said, do you see me changing my body?
Hast du je gesehen, dass ich deshalb meinen Körper verändert habe?
No, Mama. Do you see me selling out arenas all over the world? Yes, Mama.
Siehst du mich Arenen ausverkaufen auf der ganzen Welt? Ja, Mama.
We don't change. We take the gravel in the shell and we make a pearl. And we help other people to change so that they can see more kinds of beauty. And you, my darling girl, are beautiful. And I love you.
Wir verändern uns nicht, wir nehmen die Muschel in die Hand und machen daraus eine Perle. Wir machen aus Scheiße Gold, also wir helfen anderen, die Schönheit zu erkennen. Und du, mein Kind, bist wunderschön. Franka, in dieser kleinen Geschichte steckt ja auch eine Imagefrage für Pink, die für sie nicht immer leicht zu vertreten war und unter der sie ja auch schon als Kind oft gelitten hat.
Ja, aber das ist halt jetzt Pink Image. Und es ist eigentlich sowieso egal, wen sie liebt, was sie liebt, warum sie es liebt und so
aber
weiter.
Aber ist nicht auch so, dass, also ich hatte immer das Gefühl, dass dieses Image ja auch frei war für sie. Also es gab ja auch eine Lücke in der Popwelt, was sie ja auch gerne bedient hat.
Sie hat die Lücke gefüllt, genau. Sie kam zu der Zeit, als alle gleich ausgesehen haben. Und das stimmt. Und also, ich meine, wir waren alle begeistert, als wir sie das erste Mal gesehen haben. Ich sowieso. Ich meine, sie sieht ja trotzdem traumhaft aus, ja. Nach wie vor. Sie ist ja hübsch, auch mit kurzen Haaren. Sie ist einfach hübsch. Wunderschön. Und ja, und sie war anders. Deswegen fällt sie auf und deswegen bleibt sie immer ein Unikat. Und besonders. Und, ja.
Weil ihr sagt, sie hat eine Lücke gefüllt, gerade was du gesagt hast, Katharina. Auf jeden Fall, weil man hat in der Zeit, als sie groß wurde, schon lange nichts mehr von Annie Lennox gehört.
Ah, ja, ja.
Also Annie Lennox hat da eine Lücke so ein bisschen zurückgelassen, ne? In die man, also quasi, oder Fußstapfen hinterlassen, in die man auch schön einsteigen konnte wieder.
Ja, das stimmt, aber auch nicht zu vergessen, zum Beispiel Sinéad O'Connor.
Natürlich, auch, ne? Oh ja, wenn selbstverständlich. Ja,
das fällt mir gerade dabei ein. Ne? Ja. Und die hat sich ja die Haare abrasiert, das war ja auch eine Sensation.
Ja, total.
Ne? Genau.
I'm Not Dead als Titel ist gefühlt für mich auch eine Art Kampfansage für sich selbst, nicht alles mit sich machen zu lassen, nicht alles zu tolerieren, was die Reichen und Schönen, aber vor allem auch, was die Politik vorgibt. Ein offener Brief an den damals amtierenden US-Präsidenten George W. Bush, portofrei, weißes Haus, Oval Office, hier ist Dear Mr. President, aktueller denn je. How do you sleep while the rest of us cry? Say goodbye. How do you walk with your head held high? Can you even look me in the eye and tell me why?
Die harmonisieren so geil.
Weißes Haus, Pennsylvania Avenue, Oval Office, das geht unter die Haut. Jochen, eigentlich nur eine Aneinanderreihung von rhetorischen Fragen, die es in sich haben.
Naja, es ist ja, rhetorische Frage ist nett gesagt für Anschuldigungen, mehr oder weniger. Ja, Donald Trump. Freudscher.
Wir haben beim Thema.
Wir haben beim Thema, absolut. George W. Bush war zu seiner Zeit hat unfassbar polarisiert. Also so wie eigentlich heute in Potenz, muss man sagen, Donald Trump. Das ist schon so ein bisschen vergleichbar. Mhm. Die Demokraten und die Liberalen in den USA, die konnten sich damals keinen schlimmeren Gegner vorstellen. Das war der Teufel für sie. Da war alles schlimm an George W. Bush. Dann diese Sache, dass er den Krieg angefangen hat. Natürlich bei Afghanistan waren sie noch alle dabei wegen 9/11. Aber auch der Irakkrieg, umstritten wie kaum ein anderer Feldzug. Ich erinnere mich noch an den legendären Auftritt von unserem Außenminister Joschka Fischer, der vor der UNO zum damaligen Außenminister Colin Powell gesagt hat: Mr. Powell, I am not convinced. Ich glaube das nicht mit diesen Massenvernichtungswaffen. Am Ende hat er recht gehabt. Und auch so eine Kriegsgeschichte. Wir haben auch schon wieder Parallelen zu heute mit dem Iran-Feldzug jetzt aktuell. Bush und seine Administration hatten keine Strategie. Die sind da einfach rein. Sie hatten keinerlei Strategie, was danach passiert. Also was nach diesem Mission Accomplished Auftritt auf diesem Flugzeugträger von Bush passieren soll. Und in dieser Zeit, eben 2006, als das Album rauskam, hat Pink Fragen gestellt, so wie zum Beispiel, sag mal, was jucken dich eigentlich die Obdachlosen? Das stört dich doch gar nicht. Und du bist doch selber mit dem silbernen Löffel geboren worden. Also Bush ist in eine sehr reiche Familie reingeboren worden. Sein Vater war ja auch schon Präsident. Dann als junger Mann drogenabhängig, alkoholabhängig geworden. Das thematisiert Pink alles in dem Song. Das ist teilweise ist es auch, ich finde es fast schon ein bisschen unfair textlich, weil da auch Sachen drin vorkommen, die sind schon lang Schnee von gestern und vergessen. Aber unterm Strich bleibt halt wirklich die Anklage und die Frage, hey, pass mal auf, du führst hier dieses Land und wir leben hier und wir finden sehr viele Sachen nicht sehr geil, mein Freund.
Und auch die Zeilen, die haben mich auch schon immer sehr berührt. How do you sleep while the rest of us cry?
Ja.
Also, wie kannst du schlafen, wenn wir alle hier weinen? Oder dann auch die nächste. Mhm. How do you dream when a mother has no chance to say goodbye?
Ja,
also, wenn eine Mutter, also praktisch ja wirklich ihren Sohn in den Krieg schickt und er dort stirbt das und sie hatte nicht die Chance, Tschüss zu sagen.
Das
also,
war auch
wow.
Eins seiner größten Probleme in seiner Amtszeit. Also er hat einigen Quatsch angestellt, aber das war eins der größten Probleme, dass ihm die US-Amerikaner nicht verziehen haben, dass er wirklich Tausende von GIs geopfert hat. Ja.
Aber schön, wie sie hier auch stichelt und ihn auf die emotionale Ebene zieht, finde ich. Und ich finde auch, das hört man musikalisch. Ich habe, während du so schön erzählt hast, mal nach hinten gegriffen und die Gitarre nach vorne geholt. Und man hört das in der Akkordstruktur des Songs. Also fängt ja mit einem einfachen G-Akkord im dritten Bund an. Aber er klingt sehr offen. Er schwebt. Und das Besondere an dieser kompletten Akkordstruktur, die hier vorliegt, ist, dass es einen Ton, und zwar den Grundton der Tonart. Ich habe es jetzt geschoben auf den dritten Bund in Originalton. Es ist in B, aber hier ist es, ich mache es jetzt der Einfachheit halber mal in G. Es ist die ganze Zeit, dieses G schwebt die ganze Zeit mit. Das ist wie so eine Nadel, die ganze Zeit sticht und dieses Ding am Schweben hält, weil die Akkorde nie richtig irgendwo hin wollen. Also wenn man sich allein den Anfang anhört. Das ist immer da. Wir haben das immer und dieses G wechselt dauernd in den Akkorden selber seine Funktion. Es ist mal die 7, es ist mal die 9, die wollen immer irgendwo hin, es ist mal einfach nur der Grundton. Aber wir haben immer dieses drückend treibende G hier unten und also ich finde das einfach auch fantastisch komponiert.
Applaudiert, das kleinste Publikum der Welt.
Danke, Jochen.
Sehr cool.
Merci.
Sehr, sehr cool.
Aber um ganz kurz das nochmal zu zeigen, also dieses G, was wir hier spielen, was so immer so rumfliert, es wäre natürlich total langweilig, wenn ich da einen normalen G-Dur-Akkord spiele. Der klingt viel zu offen. Ich brauche diesen, der so ein bisschen fliert.
Ja, das Schlimmste wäre, wenn du jetzt E-Moll spielst.
Geht gar nicht. Voll hinüber.
Ja, genau. Okay. Alles vorbei.
Aber Franka, wir sind jetzt direkt in den Refrain gerutscht, ne?
Das stimmt, ja, wir sind in den Refrain gerutscht, ja, in der Kürze liegt die Würze. Nein, also das war, wieso eigentlich? Also, ja, haben wir gemacht.
Die Strophe ist ja auch interessant insofern, weil es ist ja eigentlich wie ein Gespräch aufgebaut.
Das stimmt, genau, weil was mich so stört, nämlich an der Strophe, genau deswegen bin ich froh, dass du eigentlich direkt so in den Refrain gegangen bist, weil Dear Mr. President, come take a walk with me. So, und dann ist Pause. Normalerweise würde ich direkt weiter singen.
Dear Mr. President, come take a walk with me. Come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better.
Und dann, das ist dann so, let's pretend, das ist so wie, hey, komm, jetzt mal unter uns, lass uns mal, wollen wir mal ganz ehrlich sein, ey.
What do you feel when you see all the homeless on the street?
Sag mal, ich bin ja auch nicht besser als du oder du bist auch nicht besser als ich. Lass uns mal reden und mal ganz ehrlich sein. Und so hat sie es auch aufgebaut in dem Song, wie ein Gespräch. Das ist eigentlich ein Gespräch.
What do you feel when you look in the mirror?
Und die Stimme ist ja auch super, also sie macht ja fast schon akrobatische Turnübungen mit ihrer Stimme.
Ja, das macht sie immer. Wobei sie sich ja da noch, ich finde das, ja genau, also und da aber ist sie so ein bisschen mehr wie im Gespräch, finde ich, ne, sonst.
Sie nimmt ihn richtig zur Seite, zur Brust.
Sie nimmt ihn richtig zur Seite, zur Brust und also das wird in dem Song, wenn es weitergeht, dann natürlich immer deutlicher. Wir waren ja jetzt am Anfang praktisch und genau, in dem Song nimmt sie ihn dann immer mehr zur Brust, je länger er dauert.
Einen haben wir noch, hier ist der Titelsong vom Album I'm Not Dead. Die knödelt manchmal auch so richtig. Oder? Wie würdest du es beschreiben? So nasal?
Ja, die ist eine Rockröhre. Ja, sie quietscht so.
Wie macht man das?
So ein bisschen die Stimmbänder zusammenpetzen.
Interessant.
Oh, Baby.
Die Franka kann das.
Sehr geil.
I'm not dead, just floating.
right between the ink of your tattoo and the belly of the beast we turned into.
Dafür habe ich so viel geübt, um soft zu singen. Ah, da, da, da. Aber man muss beides können. Also es ist geil, wenn du mit deiner Stimme spielen kannst.
I'm not that Jochen.
Ja.
Jetzt haben wir schon ein bisschen was über das Album erfahren. Wie gut passt dieser Titel deiner Meinung nach zum Album?
Muss ich ein bisschen ausholen, weil es zum Song verschiedene Geschichten gibt. Also ich finde, was ihn zu einem guten Albumtitel macht, das ist die Story ihrer Karriere, die hier auch so ein bisschen verdichtet wird. Dass das Vorgängeralbum nicht so erfolgreich war. Sie und ihr langjähriger Produzent Billy Mann haben sich getrennt und sie hat damals gesagt, wir hatten ehrlich gesagt erstmal Angst, alleine weiterzumachen, weil in der Zusammenarbeit, da haben wir uns so verändert und wir hatten Angst, dass wir uns jetzt wieder groß verändern. Die zweite Geschichte ist, dass Pink den Song nach einem heftigen Streit mit ihrem Mann geschrieben hat, mit Carrie Hart. Und es ist ihr, wie sie selber sagt, erster Text, der nicht so irgendwie ein bisschen ironisch gebrochen, aber trotzdem auf die 12 geht, sondern er ist viel subtiler, er ist eher poetischer. Und insofern, ja, sehr guter Albumtitel, auf jeden Fall.
Franka, was ist das Vermächtnis von I'm Not Dead?
Ihr Vermächtnis ist einfach, sich nicht zu verbiegen, einfach sich selbst zu sein. Man sagt das ja oft, aber es ist nun mal so. Du musst authentisch sein, weil alles andere merkt das Publikum. Ich habe das auch schon mal. Ich habe schon mal getestet und gespielt. Habe auch mal, wenn ich Songs singe, die ich eigentlich gar nicht so gerne mag, das merken die Leute. Ihr Vermächtnis ist, sei du selbst, egal was andere sagen. Also man merkt es ja. Wenn du Punk bist, bist du ein Punk und bist aber dann auch erfolgreich. Du sollst einfach das sein, was du bist.
Hat sie sich auf diesem Album gefunden?
Ja, definitiv. Sie wusste eigentlich immer schnell, was sie wollte und hat es aber dort dann praktisch manifestiert. Und ja, da hat sie sich gefunden. Und es gibt keine zweite. Es gibt einfach keine zweite.
Ich finde noch eins, ich finde das Cover drückt auch aus, wer sie ist und wo sie da ist in dem Moment. Weil sie beugt sich da so nach vorne, hat die Arme in die Hüften gestemmt, die Augen so ganz fest zusammengepresst und den Mund so richtig zum Schrei. Die schreit auf diesem Album. Mhm. Die schreit den Musikkäufer, den Plattenkäufer an. Und ich finde, das ist Feminismus. Weil, was hat man den Frauen zugestanden? Seid leise, seid nicht so laut. Oh, nicht so laut lachen, fallt
ja,
nicht so auf.
Der Itzy Bitsy Tini. Der
don't be a stupid girl. Genau. Ja. Und Pink macht einfach die Klappe auf, sie schreit und sie sagt damit, ich bin noch lange nicht tot.
Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich würde es noch ergänzen mit, und jetzt kommt noch viel mehr, weil danach ging es ja auch noch richtig los mit Funhouse und so.
Ja,
die Karriere
ja.
ging steil durch die Decke. Schön, dass ihr heute dabei wart. Danke, Franka.
Ja,
danke, Jochen.
Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Danke euch beiden.
Und weil Dear Mr. President aktueller denn je ist, gibt's hier noch einen Podcast-Tipp von uns.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und ich mache einmal die Woche auch einen Podcast. Amerika, wir müssen reden, heißt er, zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jennifer Bourguignon. Und darin sprechen wir über all das, was da in den USA gerade passiert. Wie sich die Präsidentschaft von Donald Trump auswirkt. Im Land selbst, aber natürlich auch auf uns in Europa. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, dann abonniert uns doch gerne. Amerika, wir müssen reden, findet ihr zum Beispiel in der neuen ARD Sounds App.